Hallo ihr Lieben, ich freue mich so, so, so doll, dass ich heute zu meinem Interview die wundervolle Mila Rudolph begrüßen kann. Mila befasst sich schon länger mit hauptsächlich mit dem Thema toxische Beziehungen. Super, super, super spannend, wie ich finde. Ich glaube, ein Thema, das jeden interessiert auf jeden Fall und bestimmt sehr, sehr viele betrifft. Und Mila macht noch ganz viele andere tolle Sachen, aber ich glaube, das kann sie euch viel, viel besser selber erklären. Von daher übergebe ich direkt einmal an Mila. Mila, so schön, dass du da bist. Ich freue mich mega doll.
Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für das schöne, für die schöne Vorstellung. Ich bin sehr froh, hier zu sein und mit dir zu sprechen. Wir haben gerade eben schon mitbekommen, dass es richtig gut läuft. Also wir haben uns viel zu sagen, so. Deswegen, ja. Ich merke, es vibet. Genau, ich bin Mila Rudolph. Ich komme aus dem schönen Süddeutschland, direkt an der Schweizer Grenze. Habe vor 2 Jahren angefangen, als Masseurin und als Aromapraktikerin zu arbeiten und bin jetzt im Mentoring gelandet und bin jetzt Mentorin für Selbstentfaltung und spirituellen Magnetismus. Beschäftige mich viel mit Mental Healing. Habe da, so wie jeder Mentor, halt so die Tools, die man da so benutzt. So 1000 verschiedene. Und genau, toxische Beziehungen sind wie mein Herzens, nicht Projekt, aber meine Herzensbeschäftigung. So. Ich habe da viel durch, kenne mich super damit aus. Das ist ein Thema, womit ich mich sehr gerne beschäftige. Aber ich finde, es hat super viel Potenzial, super viel Hintergrund. Magnetismus ist tatsächlich, also das Thema Magnetismus hat viel mit Liebe zu tun, vor allem mit Selbstliebe. Aber wenn du deinen eigenen Magnetismus sozusagen angekurbelt hast und weißt, wie du magnetisch und attraktiv für die Dinge wirst, die du anziehen möchtest, trifft das natürlich auch auf Beziehungen zu. Sobald du in deinem höchsten Selbst, also sobald du diese Person verkörperst, die du gerne sein möchtest, ziehst du natürlich auch die Leute an, egal in welcher Art von Beziehung. Ist auch ein ganz wichtiges Thema. Toxische Beziehungen nicht nur in der Partnerschaft, sondern auch in Freundschaften, Familie ist auch oft betroffen. Genau, jetzt bin ich so ein bisschen ausgeschweift, aber so im Grunde genommen das, was ich tue. Ich betreue dich im 1:1, wenn du das Thema Selbstentfaltung hast.
Wunderbar, vielen, vielen Dank für diese Einführung schon mal. Hätte ich auf keinen Fall so gut darlegen können, von daher super. Genau, und wir haben uns jetzt entschieden, eben weil du so viele Themen auch bearbeitest, dass wir uns auf jeden Fall heute mit dem Thema toxische Beziehung hauptsächlich befassen, einfach um das mal so als Thema zu fassen oder als Rahmen. Und deswegen, ich glaube, am Anfang ganz wichtig, erstmal zu erklären, was sind denn genau toxische Beziehungen? Was versteht man darunter?
Ja, also eine toxische Beziehung erkennt man daran, so wie alles Toxische, dass es sich nicht mehr in einem gesunden Rahmen verhält. So, also wenn man spricht dann auch oft von einer Co-Abhängigkeit. Es gibt da ganz oft diese Opfer- und Täterrolle. Ist auch sehr maßgeblich für toxische Beziehungen. Das bedeutet, meistens ist es so, dass man dann in dieser Beziehung zusammenkommt, aus denselben Gründen, wieso man halt eben in eine Beziehung kommt. So, man zieht sich an, entweder man passt aufs Auge zusammen und ist glücklich bis ans Lebensende oder man hat halt irgendwas aufzuarbeiten. Und in toxischen Beziehungen ist es wirklich meistens so, dass wir irgendwas ineinander triggern. Es können Traumata sein, können aber auch einfach karmische Verwachsungen sein, die wir noch auflösen müssen und kommen dann halt einfach mit einer Person zusammen, also wenn jetzt, das ist jetzt wirklich nur auf das Thema Partnerschaft bezogen, kommen dann mit einer Person zusammen, die, obwohl, nee, das ist jetzt nicht richtig, weil gerade auch karmische Sachen können sich auch viel in der Familie verstricken, aber wenn wir jetzt mal auf das Partnerschaftliche gehen, kommen wir dann mit einer Person zusammen, die irgendwas in uns triggert, was wir dann aufarbeiten können müssen. Das äußert sich dann meistens eben in viel Streit wegen immer wieder denselben Themen. So. Was auch ganz, ganz markant ist, ist meistens gibt es jemanden, der vor allem wegrennt und jemanden, der einfach dann hinterher rennt und klammert. Das ist ganz, ganz oft der Fall und hat beides was mit Selbstwert zu tun. So, der eine fühlt sich eingesperrt und will ja nicht eingesperrt werden und sucht seine Freiheit und der andere dem fehlt dann wie so ein Stück. So. Man spricht dann auch von einer Pseudoverbindung. Eine Art Pseudoverbindung ist dann einfach eine Verbindung, die du dir wie einbildest. Also so, mein Gott, ich muss den jetzt unbedingt festhalten, so der darf jetzt ja nicht gehen und mich nicht alleine lassen und ich, sonst sterbe ich. Ich bin dann einfach ganz alleine und wenn der jetzt geht, dann liebt er mich nicht. Und dabei ist es total paradox, weil eigentlich ist ja eine richtige Verbindung entsteht dann, wenn jeder seines Weges gehen kann und du trotzdem weißt, boah ja, das ist mein Mann, so. Der liebt mich, wir gehören zusammen, so, der kann hingehen, wo er will und so. Ich weiß ganz genau, ich bin seine Frau und Ende. So. Ja. Und das wäre eine richtige Verbindung. Das ist zum Beispiel sehr maßgeblich für eine toxische Beziehung. Was das Problem ist, dass oft das Thema Narzissmus auch gerade in toxischen Beziehungen ein großes Thema spielt. Großes Thema ist.
Ja.
und gerade Narzissten dazu neigen, toxische Beziehungen zu führen, weil Narzissten eben toxisch sind für andere Leute, so, wenn es nicht therapiert wird. Und so ist es nämlich auch in toxischen Beziehungen. Man muss da auch so ein bisschen differenzieren, ob das was ist, was man alleine aufarbeiten kann oder ob sich da tatsächlich eine psychische Beeinträchtigung mit im Spiel ist. Und da muss man dann natürlich dann sich einfach von außerhalb Hilfe holen. Es ist sowieso gut, wenn man merkt, oh, das, was wir hier jetzt gerade haben, ist toxisch, dann irgendjemanden von außen das beobachten zu lassen und auch bewerten lassen und je nachdem auch sich Hilfe zu suchen. Da gibt es ganz, ganz viele Tools und super viele mega interessante Coaches und Mentoren, die sowas anbieten. Auch eben, wenn es keinen psychologischen Hintergrund hat, sozusagen. Aber genau, da muss man dann halt einfach differenzieren, ob da eine psychische Beeinträchtigung mit dem Spiel ist. Und ansonsten, ja, einfach gucken, wo triggern wir uns? Ja. Was ist das Problem? So, wer ist hier derjenige, der wegrennt? Wer ist hier derjenige, der klammert? Und was genau müssen wir miteinander aufarbeiten? Vor allem, woran können wir gemeinsam arbeiten, dass wir auch zusammenbleiben? Weil die meisten toxischen Beziehungen gehen auseinander früher oder später. Mhm. Und das ist nicht zwingend notwendig, weil man kann tatsächlich auch, wenn man merkt, oh, wir sind jetzt gerade super toxisch, man kann daran arbeiten, man kann seine Dämonen, weil das Coole ist ja, wenn du jemanden hast, der dir aufzeigt, woran du arbeiten musst und der dir aufzeigt, was dich triggert und was deine Traumata sind und so weiter, ist das perfekt, weil du hast jemanden in deinem Leben, mit dem du direkt zusammenarbeiten kannst und wachsen kannst, ohne Ende, beide vor allem gleichzeitig. Und das ist super, das ist eine super Chance. Genau, so viel zu meinem Monolog. So, ich hoffe, das war alles verständlich.
Ja, absolut. Und das ist super spannend, einfach zu wissen, vor allem, was du gesagt hast zum Thema toxische Beziehungen, dass wenn man merkt, meine Beziehung ist toxisch, also ich persönlich habe immer gedacht, das ist so, dass wenn ich merke, ich habe eine toxische Beziehung, dass wir beide nicht wirklich zusammenpassen, ne? Oder unsere, also mein Partner oder ich oder die Ansichten des anderen, ne? Wir passen nicht ganz zusammen oder wir sind auf unterschiedlichen Entwicklungsstufen, ne? Vielleicht wirklich da draußen im Leben, aber auch seelisch vielleicht oder energetisch. Und dass das einfach nicht harmoniert, ne? Und deswegen toxisch, wir uns da irgendwie gegenseitig nicht gut tun. Und ich habe immer gedacht, dass es dann keine andere Alternative gibt als das Aus, nach dem Motto, wir hätten uns eigentlich nie finden sollen. Das hätte von Anfang an war das nicht füreinander vorgesehen. Weil ich habe gedacht, toxische Beziehung bedeutet, das kann nicht funktionieren. Also es ist gut zu wissen, dass du sagst, das ist absolut, das ist wie vielleicht, als wenn die Beziehung ein bisschen krank geworden ist und man die, wie gesagt, toxisch, ne, man kann die einfach wieder heilen. Ne?
Ja. Also es ist tatsächlich, wenn du dir überlegst, jemand, der ein Alkoholproblem hat, das ist irgendwann toxisch. Du trinkst einfach viel zu viel, und dann irgendwann schlägt dein Körper auch ganz komisch darauf an und so weiter. Und es ist aber auch was, da kann man wieder gesund werden so. Und dann irgendwann Traubensaft trinken und so ist es sozusagen dann auch mit der Beziehung so. Man kann lernen, man kann daraus lernen, ja, auf jeden Fall. So, ich meine, das ist alles, was einfach zu viel ist. Und ich meine, Beziehung, du hast es vorhin schon gesagt, also wenn das nicht stimmt, dann muss es auseinander. Nee, weil Beziehung ist, und es gibt da noch diesen schönen Spruch, Beziehung ist ein Tunwort. Nee, Liebe ist ein Tunwort. Lieben ist ein Tunwort. Man muss es tun so. Und deswegen, man kann selbstverständlich, also sobald eine Beziehung toxisch geworden ist, ist es schon ein Problem. Also es ist schon ein Problem, so wenn man die Anzeichen früh genug sieht, dass das könnte in eine toxische Richtung gehen, so eben wie zum Beispiel in Richtung Alkoholismus, so jetzt trinke ich wirklich jeden Abend ein Bier. Das vielleicht sollte ich jetzt mal drauf achten. Aber in einer toxischen Beziehung oder in einer Beziehung allgemein kann man schon die Anzeichen, je nachdem die roten Flaggen, früh genug erkennen und dann einfach denken oder sagen, ja, okay, also worauf müssen wir achten, dass das jetzt nicht toxisch wird. Und sobald es toxisch ist, gibt es natürlich die Möglichkeit, das aus. Aber was man sich dann vor Augen halten muss, nur weil es jetzt mit dem Partner, weil ich jetzt gemerkt habe, okay, also nee, ich gehe da raus, der nächste wird je nachdem genauso toxisch wieder. Also du musst dich auf jeden Fall mit den Problemen, die dir diese Beziehung aufzeigt, musst du dich auf jeden Fall beschäftigen. Sonst ist es ein Kreislauf ohne Ende. Also du darfst deine Traumata tatsächlich bewältigen. Und natürlich, wenn eine Beziehung toxisch ist schon, ist es nicht schwierig unbedingt, aber man muss auf jeden Fall Maßnahmen treffen. So. Also das ist, sobald es schon in dieser Abwärtsspirale ist, ist es schwieriger. Aber je nachdem, eine räumliche Trennung oder eine zeitliche Trennung, je nachdem einfach auch, ist schon sehr viel wert. Oder einfach wirklich eine, wenn den meisten meiner Klienten lege ich wirklich ans Herz, die Beziehung zu beenden, weil so wie die Beziehung, also zu beenden zeitlich, so terminiert, weil so wie die Beziehung bis jetzt gelaufen ist, das ist nicht mehr die Beziehung, die beiden führen dürfen. Das heißt, es gibt schon eine Trennung, aber es gibt jetzt nicht unbedingt eine Trennung auf Lebenszeit. Es gibt einfach nur eine Trennung dieser Beziehung so. Und die nächste Beziehung, die beiden eingehen, kann ganz, ganz anders ablaufen und dann eben mit viel Arbeit und viel Liebe und Zuneigung und Verständnis, viel Gesprächen und so weiter, dann auch funktionieren so. Also natürlich muss diese toxische Beziehung muss beendet werden, auf jeden Fall. Da gibt es gar keinen Weg dran vorbei, so, weil eben diese Abwärtsspirale, diese Opfer-Täter-Rolle und alles, was damit einhergeht, auch die Verletzungen und der Vertrauensbruch und alles Mögliche, was da dann mit einhergeht, das macht alles Brüche in die Beziehung. Und deswegen einfach nochmal von neu anfangen. Und gerne öfter. Also ich bin voll dafür. So. Ich meine, wenn du jemanden gefunden hast, den du wirklich lieb hast so und den du wirklich magst und es klappt einfach nicht, weil ihr wirklich momentan nicht in dieselbe Richtung guckt und irgendwie nicht gesund seid füreinander, dann kann man das drehen, so Kompromisse finden, miteinander sprechen, so liebevoll wieder miteinander umgehen. So. Das, was anderes ist es eben, ich komme wieder darauf zurück, in Sachen Narzissmus ist es eine ganz andere Sache. Also wenn du mit einem Narzissten zusammen bist, dann ist es praktisch erstmal nicht möglich, so, weil sobald der Narzisst dich in seinen Fängen hat, sozusagen, rutscht er selber auch immer wieder da rein und du rutschst ja auch wieder so in diese Position des Opfers und das ist ganz, ganz, ganz schwierig. Ich sage nicht, dass es nicht möglich ist, aber ich kenne keine narzisstische Beziehung, die
es überlebt hat. ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Also ich hatte eine Beziehung zu einem Narzissten und also die ist auf jeden Fall nicht gut geendet, also beziehungsweise am Ende für mich schon, weil ich habe dann letztendlich irgendwann gecheckt, wow, was hier gerade abgeht, ist gar nicht gut. Ich war in dieser Opferrolle und habe das ganz lange gar nicht gemerkt. Ne? Ich bin eine sehr, sehr starke, sehr selbstbewusste, sehr reflektierte Frau. Und als ich dann merkte, ach du Scheiße, was geht hier ab? Ne? Der bestimmt komplett dein Leben, der bestimmt, was du denkst, was du fühlst, was du machst, wie andere von dir denken. Der war unglaublich charismatisch, der hatte mein ganzes Umfeld im Griff. Und als ich dann merkte, das tut mir nicht gut, ich muss da irgendwie raus, das war so, so, so schwer. Das hat fast 2 Jahre gedauert, bis ich da irgendwie erstmal herausgefunden habe, was Phase ist und bis ich dann den Mut hatte zu gehen. Und dann hat das mir auch noch unglaublich schwer gemacht, weil er wirklich mich mein kompletten Umfeld schlecht gemacht hat. Ich musste meinen Freundeskreis, ich musste meine Arbeit sogar wechseln, weil er auch Kontakt zu Kollegen hatte. Und ich wurde gemobbt, ich wurde fertig gemacht durch Leute, die er initiiert hat. Also es war richtig krass, weil ich entschieden habe zu gehen. Und das fand er gar nicht gut, weil ich ihm ja komplett die Kontrolle genommen habe damit. Und das hat ihn so richtig wütend gemacht. Das habe ich dann auch später, als ich mit einer Psychologin drüber gesprochen habe, sie hat gesagt, ja, du hast ihn natürlich so richtig schön im Boden unter den Füßen weggerissen. Ne? Du bist als Opfer, bist du einfach, warst du weg und nicht mehr greifbar. Und für mich war das Allerschlimmste danach, diese Selbstzweifel und den Selbsthass, den ich danach hatte, weil ich dachte, ich bin so stark, ich bin so selbstbewusst, was ich auch bin. Und ich dachte, wie konnte ich das mit mir machen lassen? Wie konnte ich das zulassen, dass ein Mann, ein Mensch so viel Macht über mich bekommt und ich so wie so ein kleines liebes Hausfrauchen war, alles wie so ein Hündchen, alles gemacht hat, was er wollte. Ich konnte mir selber nicht mehr ich konnte mich selber nicht im Spiegel anschauen. Bis ich das wieder aufgebaut hatte, das Verständnis für mich, dass es okay so ist, und das war eine wichtige Erfahrung für mich, und dieser selbstbewusste Anteil in mir, der ist da, und es war auch, ja, für mich unglaublich traumatisch.
Ja, das glaube ich. Also das ist ja auch, überleg dir mal, so wenn so ein Narzisst, der ist praktisch die Sonne, so alles kreist um den, und der hat das auch alles im Griff. Und dann überleg dir mal, da ein großer Planet schnippt da einfach raus, der bringt ja erstmal alles irgendwie aus der Bahn, im wahrsten Sinne des Wortes. Und der wollte das natürlich nicht so. Und ich meine, grundsätzlich ist es ja trotzdem so, also so ein Narzisst, es heißt zwar, Narzissten wissen, dass sie Narzissten sind und stehen dazu. Ich glaube aber trotzdem, also das ist da, also ich meine, das sind ja trotzdem nur Menschen so, und man will ja auch nicht unbedingt jedem wehtun. Es ist halt einfach wirklich eben eine psychische Sache, die je nachdem auch durch Traumata entstanden ist. So. Das muss man sich einfach vor Augen halten. Und aber dass da dein Selbstwert drunter gelitten hat und alles, weil ich meine, eben, das ist ja ein Mensch, der dich eigentlich tragen und halten und lieben sollte, so, und dich unterstützen sollte und dich aufwärts steigen lässt. Mhm. Aber ja, klar, ich meine, wenn dann so, und 2 Jahre, das ist ja logisch. Was hast denn du, wie hast du es geschafft, wieder dein Selbstwert hinzukriegen?
Tatsächlich war das wirklich nicht so leicht. Ich habe nochmal 2 Jahre gebraucht, um wieder beziehungsfähig zu sein und wieder on top zu kommen. Also es gab 2 Jahre, das waren ganz viel Auf und Abs. Und bis hin, dass ich tatsächlich am Rande der Existenz emotional war. Also insofern, dass ich wirklich kurz vorm Selbstmord stand, weil ich einfach nicht mehr... so den Boden unter den Füßen verloren habe. Ich habe wirklich all meine Werte, die ich dachte, die ich habe, die haben einfach nicht gestimmt. Das war mir klar, dass ich halt bis dahin im Punkte Männer immer eine Lüge gelebt habe. Wirklich. Mir selber wirklich viel, viel eingebildet habe tatsächlich, wie ich sein müsste als Frau, wie Männer Frauen haben möchten. Also ich hatte wirklich diesen Inbegriff, diese ganz, ganz typischen Klischees, die hatte ich voll, voll drin. Und ich war wirklich davor, ich habe gesagt, das funktioniert, gar nichts funktioniert mehr. Meine gesamte Welt ist zusammengebrochen damit. Meine gesamte Welt, Beziehungswelt, ich wollte Kinder und heiraten, und ich habe gedacht, so, das kann ja gar nicht mehr funktionieren. Ich weiß gar nicht, wer ich bin. Ich wusste in dem Moment einfach nicht mehr, wer ich eigentlich bin. Und ich hatte echt einen Nervenzusammenbruch, mir ging es wirklich gar nicht gut. Und ich stand irgendwann vor diesem Punkt, wo ich überlegt habe, okay, du hast nur noch 2 Möglichkeiten. Entweder du beendest es jetzt, du gibst auf, weil die Schmerzen waren so krass. Das hat sich wirklich angefühlt.
Das sind körperliche Schmerzen.
Und ich wollte einfach, dass das aufhört. Und deswegen hieß es, entweder ich gebe jetzt auf oder ich kämpfe weiter und jetzt richtig, jetzt stehe ich auf, fange an herauszufinden, wer ich bin. Und da ich schon immer ein Kämpfer war, war für mich relativ schnell klar, dass ich genau das tue. Und ich habe mich komplett abgeschottet von allen Menschen um mich herum und habe ganz, ganz viel Zeit mit mir selbst verbracht und einfach versucht herauszufinden, wer bin ich, was möchte ich, was fühle ich, was kann ich gut, was kann ich nicht. Und habe so Stück für Stück mich gefunden unter dieser ganzen Schale aus Lügen und falschen Werten, und die mir aufgedrückt wurden, die ich irgendwie gelernt oder gehört habe. Und irgendwann, nach ungefähr einem Jahr, eineinhalb, war ich so weit, dass ich verzeihen lernen konnte ihm gegenüber, was er mir angetan hat, weil ich hatte noch einen ganz, ganz intensiven Hass auf ihn, dass er mir das angetan hat, bis ich irgendwann so weit war, ihm dafür dankbar sein zu können, weil er mein Leben so krass verändert hat. Er hat mich befreit. Er hat dadurch hat mein spiritueller Weg erst begonnen. Ich bin dadurch wirklich erwacht und Ich bin ihm mittlerweile unfassbar dankbar und ich bin mir ziemlich sicher, dass das kein Zufall war, dass wir uns begegnet sind und dass es einfach seine Aufgabe war, mich zu befreien. Und ich bin so, so stark geworden dadurch und ich bin unfassbar stolz auf mich. Also es war wirklich in jeglicher Hinsicht das Beste, was mir hätte passieren können am Ende.
Ja, ja, das ist mega schön. Das ist super schön und eben, was mir jetzt kam, ist, wenn er es nicht gewesen wäre, dann wäre es jemand anders gewesen. Ja. Du musstest irgendwie gebrochen werden, offensichtlich. Ja. Also um Gottes Willen.
Aber nee, das stimmt, es war so. Ja. Ich war gebrochen, ja.
Ja, ja. Nee, so ist es. Und das Schlimme an der Sache ist, dass viele Leute eben einfach nicht so gut aus der Sache rauskommen. Also ich meine eben, du hast auch gesagt, du hast 2 Jahre gebraucht, aber gerade was Liebesbeziehungen angeht oder Familie. Nehmen wir jetzt auch mal das Beispiel Familie so, wenn du ein toxisches Familienverhältnis hast. Mhm. Und zum Beispiel auch als junger Mensch noch in diesem Verhältnis irgendwie sozusagen gefangen bist oder sowas und jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, so autark bist, dass du sagst, ja, ich ziehe aus und gehe ins Heim oder so, sondern dass du halt wirklich in dieser Situation gefangen bist, weil du es gar nicht anders kennst und gar nicht weißt, was du machen musst. Und dann bist du da wirklich jahrelang in dieser Situation gefangen. Und das ist halt wirklich manchmal, also was da für Geschichten dabei rauskommen so und vor allem dann auch, das Problem an der Sache ist ja gerade auch bei, also ganz oft in toxischen Beziehungen, dass irgendwann gerade der ein bisschen so die Überhand hat, sag ich mal, dass der irgendwann die Schnauze voll hat und nichts mehr rausholen kann sozusagen, so, also keine Energie mehr ziehen kann. So. Der immer gibt meistens irgendwie einen Energievampir und einen, der immer gibt und immer gibt und immer gibt und immer, also nichts zurückbekommt und sich noch mehr klammert und so und dann am Ende komplett geschwächt daraus geht. Und dass der immer nimmt, dann irgendwann geht und sich das nächste Opfer sucht. Und der immer gegeben hat, kennt es nicht anders und sucht sich genau dieselbe Person wieder, weil das ist ja gewohnt. Ja. Das ist ja genau das Umfeld, in dem ich mich jetzt in den letzten Jahren befunden habe und sowas. Ich kenne es, hallo, also mein Gott, jetzt wenn jetzt jemand nett zu mir ist, so, wie soll ich damit umgehen? Ich weiß überhaupt nicht, mein Stammhirn kommt damit überhaupt nicht klar, das ist total ungewohnt, lass uns das lieber lassen so. Lieber den Schmerz, den wir kennen sozusagen. Und das ist ein Learning gewesen, das hatte ich tatsächlich als Teenager, das hatte ich irgendwann mal, also bevor ich mich noch mit dem Thema beschäftigt habe, steht noch in irgendeinem Tagebuch. Ja, ich glaube, ich habe so oft Liebeskummer, weil das ein Schmerz ist, den ich kenne. Und das ist, da wurde mir dann so bewusst, so, oh mein Gott.
Ja.
Was ist das für eine Einstellung? So, also keine Ahnung, so, ich suche mir doch nicht, also das ist natürlich, also du suchst dir ja immer wieder dieselben Männer oder Frauen, bis du diesen Abschnitt sozusagen bewältigt hast, bis du daraus rausgewachsen bist, bis du klüger geworden bist, so, und bis du was gelernt hast. Und das Problem ist eben, wenn du dich nicht damit beschäftigst, wenn du nicht, ja, also keine Ahnung, nicht stark genug bist oder das einfach nicht weißt, kommst du immer wieder in diese Situation, weil irgendwann wirst du verlassen, dann kommt der Nächste, dann wirst du wieder verarscht, dann kommt der Nächste und immer wieder, du suchst dir immer wieder den gleichen Typ Mensch als Partner oder auch eben, wenn du aus toxischen Familienverhältnissen kommst, so suchst du dir genau dieses Gefühl wieder, weil du bist es gewohnt. Wir suchen uns immer das Gewohnte. Und das Gute daran ist ja aber, das ist nur unser Stammhirn. Das ist die Amygdala, die einfach sagt, ja, nee, also keine Ahnung, wir kennen das so und es ist okay, wir haben bis jetzt überlebt. Wir haben das überlebt und wenn man es überlebt, dann ist es gut. Aber das stimmt halt nicht. Die will halt, dass wir nicht dass wir überleben, aber die will nicht unbedingt das Beste für uns. Ja. Und das Gute daran ist aber, die kann man überlisten. Es ist nur dein Stammhirn. Es ist nicht wirklich dein höchstes Selbst. Es ist nicht wirklich so dein kluges Ich, sondern einfach wirklich nur der Teil vom Gehirn, der versucht, dass du überlebst. Und ja. Deswegen kann man das eigentlich ganz gut überlisten und daran arbeiten. Und es ist super spannend. Es ist super spannend. Also ich würde es jedem empfehlen.
Ja, ich kenne das auch unter dem Begriff Traumagebundenheit oder Trauma-Bonding, ne? Dass man, dass es tatsächlich ein chemischer Prozess im Körper ist, ein Gewöhnungsprozess, ne? Aber auch natürlich von den Glaubenssätzen vom Gehirn her, dass man sich an einen Schmerz oder einen Zustand gewöhnt hat. Man wurde zum Beispiel, der Vater hat die Familie verlassen, also man hat als Kind akzeptiert, Meine Mutter hat mich ganz doll geliebt und mein Papa auch, aber trotzdem gehört Verlust dazu und dass mich jemand verlässt. Und dann passiert mir das automatisch, dass ich mir irgendwie einen Partner suche, die mich regelmäßig verlassen oder, ne, oder nicht, ne, dass ich irgendwie dieses Thema verlassen ganz oft in meinem Leben einfach habe, ne, weil ich das damit verbunden habe. Ich wurde zwar verlassen, aber ich habe mich trotzdem geliebt gefühlt. Deswegen, das ist total verquer, aber in meinem Kopf macht das dann Sinn, dass es heißt, verlassen werden bedeutet, geliebt zu sein, zum Beispiel. Ja. Ne?
Genau, ja. Und auch interessant ist, wenn du zum Beispiel immer, also wenn dir schnell langweilig wird in Beziehungen, also du bist so ein, wie so eine Art Serienmonogamist, also hast die ganze Zeit irgendwie irgendwas am Laufen so, also bist kaum Single und so und bist immer in einer Beziehung, aber suchst immer das Drama. Also du wartest nur darauf, bis jemand fremd geht oder bis du fremd gehst oder wenn der dann langweilig wird und irgendwie, ach, keine Ahnung, und dann verpisse ich mich da und dann lasse ich dich da und melde ich mich hier nicht mehr und bla. Ist tatsächlich auch, wenn das ist alles zurückzuführen auf deine Erziehung so, wenn du früher oft geschimpft wurdest, wenn du früher oft alleine oder alleine gelassen wurdest oder bestraft wurdest, weggesperrt wurdest, das ist alles darauf zurückzuführen so und dass dir dann, wenn dir dann erstmal bewusst wird so, oh, das muss nicht immer super aufregend sein, eine richtig gute Beziehung und es hat, glaube ich, hat es nicht sogar mal der Dalai Lama gesagt, du merkst, dass es der Mensch fürs Leben ist, wenn du nicht Schmetterlinge im Bauch hast, sondern wenn du ganz ruhig bist und dich einfach wohlfühlst und geborgen. So. Und ich finde, das ist das perfekte Sinnbild irgendwie dafür, weil ja, du brauchst nicht immer Drama. Du brauchst nicht immer, das war für mich ein Learning. Also das war was für mich so, weil eben früher zu Hause halt ging es drunter und drüber, der Papa war auch nicht da. Also der war nie da, der lebt auch auf einem anderen Kontinent. Und Mama halt oft überfordert und dann war halt immer Drama. Es war halt echt immer Drama, so durch meine Jugend auch durch. Und dann, ja, es hat lange, lange, lange gedauert, bis ich das lernen durfte. Und der letzte Freund, den ich hatte, also jetzt, ich bin jetzt in einer wundervollen, glücklichen, tollen, erfüllten Beziehung, aber der Freund davor, das war auch, also ich will jetzt nicht, also es ist keine diagnostizierter Narzissmus gewesen, aber alle Zeichen sprechen dafür und da durfte ich auch unglaublich viel mit rausnehmen so und nach dem Drama hatte ich dann auch erstmal genug. Ja. So, also ich glaube, das hat uns, ich weiß nicht, ich habe schon lange nichts mehr von ihm gehört, aber ich glaube, das hat uns beide ganz schön wachgerüttelt so, also das ist die Beziehung, an der ich am meisten gelernt habe. Und was auch ganz schön ist, sich vor Augen zu halten. Solche Beziehungen dienen dir auch dazu, dass du irgendwann eine glückliche Beziehung führen kannst.
Ja.
So, du musst doch erstmal alles auf, alle Traumata, alle Beziehungsdynamiken und so weiter aufarbeiten und erlernen, was du eigentlich für ein Mensch bist, was deine Werte sind. Und dann kann der beste Mensch kommen. So. Und genau so war es. Also ich musste erstmal durch diese Beziehung gehen, bevor ich jetzt diese tolle Beziehung führen kann, die ich jetzt für sich, wäre absolut nicht bereit gewesen. So. Wahrscheinlich wäre ich dann der toxische Part in der Beziehung gewesen. So. Also das ist ja auch, nimmst ja auch ganz, ganz viel mit von deinen Partnern. So. Und irgendwann bist du es dann so gewohnt. Und wenn der dich nicht so spiegelt, wie du es erwartest, wirst du dann halt einfach zu diesem Spiegel.
Was es ist so schön, was du gesagt hast, vor allem, dass ich erinnere mich gerade immer noch an das, was du vorhin gesagt hast, dass einfach die perfekte Beziehung tatsächlich so ist, wenn ich gar nicht gucken muss, was macht mein Partner, ich muss gar nicht krass eifersüchtig sein, sondern der läuft in der Weltgeschichte rum oder den ganzen Tag, der meldet sich den ganzen Tag nicht und ich denke mir so, okay, ich vermisse den gerade ein bisschen, aber nicht nach dem Motto, warum meldet er sich nicht und der trifft bestimmt gerade eine andere oder der denkt gar nicht an mich oder, sondern dass ich sage, hey, ist okay, der ist da draußen, ich weiß, der liebt mich, der wird sich schon melden, wenn das soweit ist und ansonsten denkt er bestimmt ganz oft an mich, der muss sich jetzt nicht unbedingt melden. Und so wie du sagtest, dass ich einfach vollkommen im Vertrauen bin und im Bewusstsein, der liebt mich, ich bin seine Frau, er ist mein Mann und ich brauche das nicht jedes Mal bewiesen bekommen.
Genau, ganz genau so. Also man hat einfach so diese Grundsicherheit und ist aber eben tatsächlich auch schwierig, weil das muss nicht mal was mit Toxizität zu tun haben, sondern das ist tatsächlich die, also meistens die Dynamik in Beziehungen. Also man darf das erst lernen. So gerade wir in dieser schnelllebigen Welt, in dieser wirklich, also ich meine, unsere Generation, die hat ja wirklich echt viele Beziehungen, so, also im Gegensatz dazu, zu den Generationen davor. Also ich glaube jetzt, ich habe letztens so eine Statistik gesehen, also ich glaube so die Gen Z, die hat kaum Beziehungen, also da dauert es ewig, bis die überhaupt in eine Beziehung kommen. Und so wir, so die Millennials, also jetzt so Mitte 20 bis Anfang 30, die springen von einer Beziehung in die nächste. Und davor ist es halt einfach so, ja, okay, also ich habe irgendwann meine Highschool-Liebe sozusagen geheiratet und habe jetzt irgendwie 3,5 Kinder mit dem, sind wahrscheinlich geschieden und haben jetzt nochmal eine Beziehung, aber das war's dann. Und eben, das ist irgendwie so maßgeblich für unsere Generation, so dieses ständig von Beziehung zu Beziehung. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Wovon hatten wir es? Ah, genau. Und diese Pseudo-Verbindung, die dann entsteht, also diese Sachen, die wir aufarbeiten müssen, wir kommen gar nicht dazu, das aufzuarbeiten. Wir kommen überhaupt gar nicht dazu, unsere Traumata aufzuarbeiten, das zu lernen, dass es eben auch eine gesunde Art von Beziehung gibt und dass eben Vertrauen eigentlich der Grundstein für jede Beziehung ist. So, lass die gehen und die kommen wieder. Du wirst es merken. Und ich habe jetzt, ich beschäftige mich zurzeit mit dem Thema ehrliches Mitteilen. Das ist auch eine Art Therapieform, aber jetzt also ich weiß nicht, ob es Therapieform genannt wird, aber geht es halt einfach wirklich darum, das Nervensystem zu regulieren. Also jeder hat 10 Minuten Zeit ungefähr und teilt sich ehrlich mit und geht komplett weg vom Ego. Und das schult halt, also du erzählst, was in deinem Kopf vorgeht, aber komplett weg von dir. Also du sagst nicht, ich denke gerade, sondern du sagst, in meinem Kopf ist der Gedanke das. Du sagst, was du fühlst, aber auch weg von dir. Nicht, ich bin traurig, sondern ich fühle Traurigkeit. Und du sagst zum Beispiel, du konzentrierst dich arg auf deinen Körper. Also irgendwie in meinem Fuß spüre ich ein Kribbeln, meine Hände fühlen sich kalt an und lauter solche Sachen. Und das kommt, wenn du das regelmäßig übst und praktisch in die Verbindung gehst mit jemand anderem, stellst du die Verbindung her und musst sie nicht erst mit deinem Partner lernen. Das heißt, du lernst einfach von Grund auf irgendwie, dass es ist alles Verbindung. So, ich bin nicht alleine. Und der andere lernt, hey, auch wenn ich in Verbindung bin, bin ich nicht gefesselt. So. Und der dritte Typ, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Es gibt da noch so einen dritten Typ, aber eben das eine, der immer wegrennt, ist der autonome Typ. Der andere Typ ist der Verschmelzer, was auch komplett, also wirklich nachvollziehbar ist. So, ich krieche in meinen Partner rein und ich will eins sein mit ihm. So, nur dann sind wir zusammen. Genau. Und wenn man solche Tools hat und wenn man das lernt, gerade in der heutigen Zeit, wie gesagt, in diesem Beziehungshopping sozusagen, ist sowas Gold wert, weil wir dürfen wirklich alle lernen, was gesunde Beziehungen sind. So. Und ein Großteil der Beziehungen, sag ich, ist an irgendeinem Punkt toxisch, weil wir eben nicht lernen, wie wir miteinander umzugehen haben, wer wir eigentlich selbst sind und alleine vor allem auch, wer wir alleine sind. So. Das ist auch super, super wichtig. So. Wo sind unsere Werte für uns selbst und für unsere Beziehung? So. Mit wem will ich überhaupt zusammen sein? So. Ich muss nicht die ganze Zeit in einer Beziehung sein. So. Ich bin auch alleine sehr, sehr gut. Solche Dinge. Es ist einfach
Absolut.
ein unglaublich komplexes Thema, ne?
Toll. Und vor allem, was ich am allertollsten finde, ich finde, das kann man ruhig so spitz formulieren, zu sagen, dass je anstrengender Beziehungen in der Vergangenheit waren und je krasser es geknallt hat und je krasser ich daraus auch wirklich Erkenntnisse gewonnen habe, desto schneller werde ich später auch bessere und schönere, liebevollere Beziehungen führen eigentlich. Ne? Das heißt, eigentlich gar nicht verfluchen, boah, was hatte ich denn für beschissene Beziehungen mit beschissene Männer, sondern wenn man danach auch wirklich an sich gearbeitet hat und überlegt hat, ich
Das ist der
muss
Punkt.
genau,
Du
wenn man
musst
immer
halt auch
das nur auf die
wirklich
anderen schiebt,
bearbeiten.
genau. Na, aber dann kann man ja tatsächlich sagen, so mal, du hast es auch schon Narzissten erlebt, ich auch. Das war das Schlimmste, was ich je erlebt habe in meinem Leben. Aber genau, ich glaube, sonst hätte ich den nächsten Narzissten angezogen. Ne? Und gerade genau deswegen, glaube ich, habe ich jetzt wirklich die Chance gehabt, eben die nächste wundervolle Beziehung zu führen. Und auch da knallt es total viel. Und ich habe auch gedacht, mein Gott, ich glaube, wir passen gar nicht zusammen. Der war sehr eifersüchtig, ich gar nicht. Zum Beispiel, ich habe aber dann doch sehr viel geklammert, weil ich ganz, ganz doll liebesbedürftig war. Er brauchte das gar nicht. Und da dachte ich auch, das kann gar nicht funktionieren. Ne? Aber genau wie du sagtest, konnten wir das lernen. Ich konnte lernen, ihn loszulassen nach dem Motto, er muss mich nicht immer umarmen und immer im Arm halten, damit ich mich geliebt fühle. Das geht auch anders. Ne? Ich kann mir auch selber Liebe geben, mich selber mal einkuscheln in die Decken, wenn er gerade nicht da ist und wie auch immer. Ne? Und er konnte auch lernen, mit seiner Eifersucht umzugehen, dass er mir vertrauen kann. Und wir waren ganz oft an dem Punkt, dass wir aufgeben wollten, aber haben wir halt nicht gemacht, weil wir gemerkt haben, dass irgendwas verbindet uns ganz, ganz tief. Ich sage immer, ich fühle, dass unsere Seelen miteinander verbunden sind und das ging nicht, auch wenn ich gehen wollte, ging das einfach nicht. Und mittlerweile sind diese Themen gar keine Themen mehr für uns. Der hat keine Eifersucht mehr. Ich kann da echt ewig mich mit Männern treffen und der weiß genau, da wird nie was laufen, weil er ist mein Mann. Und umgekehrt, ne, weiß ich jetzt so, ich brauche nicht so viel Nähe von ihm, um mich geliebt zu fühlen zum Beispiel.
Was zu dem Thema aber auch super, super spannend ist, und ich weiß gar nicht, ob wir da in der Vergangenheit schon drüber gesprochen haben, aber die 5 Sprachen der Liebe. Hast du dich da schon mal mit beschäftigt? Weil das ist nämlich essentiell, weil du sagst eben, oh, ich brauche so viel anfassen und ich brauche Liebe so, und der könnte mich eigentlich die ganze Zeit im Haar halten. Ja. Das ist deine Liebessprache, Körperlichkeit, ist Zärtlichkeiten, das ist deine Sprache der Liebe. Und da ist es halt auch einfach super wichtig, ja, du fühlst dich halt nicht nur, also ich meine, wir alle, es gibt 5 Sprachen, um das jetzt mal ganz kurz runterzubrechen, bevor ich jetzt hier vom Hundertsten ins Tausende komme. Aber,
was sind denn 5?
Die genau, körperliche? Körperlichkeit, Zweisamkeit, also Quality Time, so Zeit, die nur wir beide, wo ich deine ungeteilte Aufmerksamkeit habe. Genau. Was ist es? Wertschätzung, also Lob und Anerkennung. So, wenn du den Geschirrspüler ausräumst, jedes Mal sagen, oh, geil, danke schön, dass du mir hilfst, oder wenn du den Müll rausbringst, oder wenn du mich vom Bus abholst, oder was weiß ich. Was hatten wir? Körperlichkeit, Zweisamkeit, Lob und Anerkennung, Geschenke, die von Herzen kommen. Hat lange gedauert, aber das ist tatsächlich, das bin ich. So, ich habe immer gedacht, eben Körperlichkeit, und das stimmt, wie gesagt, da komme ich gleich dazu. Die 5. ist übrigens, oh Gott. Komplimente. Komplimente ist die 5. Und genau, ich war der Meinung, meine Liebessprache ist Körperlichkeit. Ich will die ganze Zeit, wenn ich in einer Beziehung bin, ich fasse dich an, die ganze Zeit so, ich bin Gott, Sex ist alles und ich brauche unbedingt die ganze Zeit die Nähe und keine Ahnung, das ist sehr, sehr markant so in meinen Beziehungen. Aber als ich dann rausgefunden habe, so oh, Geschenke, das ist was, was mich richtig glücklich macht. So, das ist, ich glaube, wir sind beide so auf einer Stufe bei mir. Was aber natürlich nicht heißt, dass ich nicht auch Lob gerne habe. So, also ich finde es toll, wenn jemand merkt, dass ich, was ich getan habe, oder wenn ich was gut gemacht habe. So, oder auch Komplimente. So, natürlich liebe ich das, wenn man mir sagt, ich bin schön. Und Zweisamkeit voll gerne, so, wir können den ganzen Tag alleine verbringen, und deswegen ist es ist wichtig, dass wir uns natürlich alles irgendwie geben, aber dass wir auch wissen, was ist denn die Liebessprache von meinem Partner, so, weil stell dir mal vor, du gehst in keine Ahnung, Türkei-Urlaub und kennst die Sprache nicht, und da ist irgendein Typ, der sieht super geil aus, und du gehst dahin zu dem und redest mit ihm, machst ihm die ganze Zeit Komplimente und sagst ihm, wie toll er ist, und der versteht nur Bahnhof, der weiß ja gar nicht, wie toll du den findest, so, und deswegen, du musst auf jeden Fall lernen, du musst auf jeden Fall, in manchen Beziehungen klappt das natürlich auch automatisch so. Mein Freund und ich sind beide sehr körperlich, also das heißt, es hat auf Anhieb gepasst, aber wenn du merkst irgendwie, oh Gott, ich fühle mich irgendwie manchmal nicht geliebt, und der andere denkt sich, aber ich gebe dir doch die ganze Zeit Liebe, also nehmen wir mal an, der hat wirklich die Liebessprache, Komplimente und du hast die Liebessprache Geschenke und du denkst mir, mein Gott, der hat mir nichts zu Weihnachten geschenkt, so, oder nur eine blöde Postkarte oder einen Gutschein, so, was geht eigentlich ab, so, und er denkt, ja, also keine Ahnung, aber ich sag ihr doch die ganze Zeit, wie hübsch sie ist und ich mache ihr jeden Tag von morgens bis abends, sage ich ihr, wie toll sie ist und dass sie meine Frau ist und sowas und du hörst es nicht, du hörst es einfach nicht, weil deine Liebessprache ist Geschenke und wenn du eben merkst, so in deiner Beziehung, so, oh Gott, irgendwie fehlt da was. Ich fühle mich echt nicht geliebt und der beschwert sich auch die ganze Zeit. Testet mal aus, was sind eure Liebessprachen? Es gibt da auch Tests im Internet, einfach kostenlos, könnt ihr so ein paar Fragen beantworten. Und das Gute ist ja, also wenn du jetzt Körperlichkeit hast, also wenn deine Liebessprache Körperlichkeit ist und seine jetzt eben, nehmen wir mal an, eben Komplimente oder sowas, dann wisst ihr auch so, also ich meine, er wird ja sich nicht irgendwie, er wird sich ja nicht blöd fühlen, wenn er dich in den Arm nimmt, weißt du, was ich meine? Also ich meine, ja, ihr seid Paar. Deswegen ist es schon so, dass er sich dann besser auf dich einstellen kann und dann halt weiß, so, also okay, wenn sie jetzt, ich will ihr jetzt gerade Liebe geben so und ich weiß ganz genau, sie liebt Umarmungen oder Küsse oder was weiß ich, ich nehme sie jetzt mal einfach in den Arm und du sagst ihm dann, oh mein Gott, du sahst heute wieder so toll aus oder du hast diesen Kuchen so super gemacht oder was weiß ich, keine Ahnung, dann findet ihr viel besser zusammen, so, weil ihr fühlt euch beide geliebt. Also es ist auf jeden Fall keine Schande, wenn man mal rausfindet, so, warum, wo kriselt's und welche Sprache sprichst du eigentlich? So.
Also kann man tatsächlich wirklich sagen, ne, in toxischen Beziehungen ist das Problem, dass man dann viel auch aneinander vorbeispricht im Endeffekt, ne, mit einer falschen Liebessprache oder glaubt, ne, der andere muss in der gleichen Sprache sprechen, aber es gibt halt eben 5 verschiedene Möglichkeiten, Liebe zu zeigen und man muss akzeptieren, dass der Partner halt vielleicht nicht die körperliche Nähe als Liebesbeweis zeigt, sondern dass das eben über die 4 andere Möglichkeiten macht und ich finde das super, super wichtig und interessant zu wissen. Und,
also toxisch muss es nicht unbedingt werden, das muss man dazu sagen. So. Also nicht jede Beziehung, die halt nicht läuft, wird sofort toxisch. Toxisch wird es wirklich erst dann, wenn so eine Co-Abhängigkeit herrscht. Aber Beziehungen können halt auch einfach schief gehen, obwohl sie nicht schief gehen müssten. So, das kann man sagen. Also Beziehungen können auch laufen, wenn eben einfach die Sprachen der Liebe gesprochen werden.
Also ich habe jetzt schon rausgehört, du würdest auf jeden Fall empfehlen, also wenn ich jetzt sage, okay, ich fühle mich bei ganz vielem angesprochen, was du gesagt hast, ich habe mit meinem Partner immer dieselben Themen, über die ich streite, wir haben immer das Gleiche, wir gehen uns oft einfach nur noch auf die Nerven, ne? Obwohl wir beide am Ende gar nicht wissen, warum streiten wir überhaupt, wir wollen beide gar nicht streiten und trotzdem kommt das immer wieder dazu, ne? Wir wissen manchmal gar nicht, warum wir uns eigentlich streiten oder warum wir beide genervt sind. Und da hast du ja schon gesagt,
was? Ganz oft ein Machtkampf.
Ja, das auch.
Ich habe recht und du bist blöd.
Ja.
Ich habe recht, das, was ich sage, das ist richtig. Und wenn du jetzt was dagegen hast, was hast du eigentlich für Argumente?
Ja.
Und das ist ein Machtkampf. Ja. Das ist immer ein Machtkampf. Das ist Trotz. Und es sind eben, ihr verwandelt euch im Streit immer in eure inneren Kinder.
Ja, voll. Immer. Voll.
Achtung, der eine rennt dann weg, die andere rennt hinterher und so, dann stampfen beide mit dem Fuß auf und so und dir gebe ich jetzt heute keine Liebe mehr und ich gucke dich auch nicht mehr an. Das ist kindisch. Das
voll.
Ist, und das ist nicht verwerflich, weil, hey, so, also dein inneres Kind, offensichtlich hat da dein inneres Kind noch irgendwas, was es noch aufarbeiten darf oder was wurde in solchen Situationen nicht in den Arm genommen oder so. Guck mal, wie ihr euch gegenseitig bestraft, in Anführungszeichen, wenn ihr, ich muss ja manchmal darauf achten, das ist ja ein Podcast, wie ihr euch gegenseitig bestraft. Und dann erinnere dich mal, wie wurdest du denn als Kind bestraft? Was war so die allgemeine Strafe? Also bei mir war es auf jeden Fall Ignoranz. Also wenn ich irgendwas Blödes gemacht habe oder meine Mutter genervt war von mir, dann wurde ich ignoriert. Ja. Und es war sowas von so, guck mich nicht an, geh in dein Zimmer, lass mich in Ruhe. Und das ist bis heute, wenn das heute passiert, wenn ich mich streite, dann ist das Schlimmste, was, also du weißt ganz genau, jetzt bin ich richtig pissig und voll in meinem Tunnelblick. So, ich weiß keinen Ausweg mehr, ich habe keine Argumente mehr, ich bin gerade absolut nicht erwachsen, sondern ich bin ein Kind und jetzt gehst du nämlich in dein Zimmer und lässt mich und ich bestrafe dich. Also es hilft tatsächlich mal, darauf zu achten im Streit, wo kommt, also was für ein Gefühl entsteht. Ist es Trauer, ist es Wut, ist es Trotz und wie versuchst du deinem Partner weh zu tun, in Anführungsstrichen. Ja. Und das ist ein Megaschritt. Es ist ein Megaschritt, sich einzugestehen, so, hey, ich will dem gerade vorsätzlich weh tun, so. Mhm. Genau. Also, ja, jetzt
Das
habe ich den
ist
Faden
super.
verloren.
Ja, das ist ein super, super Tipp. Genau, ich wollte gerade noch aufzählen, was du eben schon so gesagt hast, wenn ich das Gefühl habe, eben wir drehen uns im Kreis. Wunderbar, dass du sagst, ich kann einfach mal selber gucken, wurde ich vielleicht als Kind selber so bestraft und will das meinem Partner jetzt auch antun, weil ich das vielleicht auch nicht anders kenne in so einer Situation. Ne? Das ist die einzige Alternative, die ich in meinem Kopf habe. Unser Kopf wiederholt ja das, was wir schon mal, was wir kennen, ne? Hast du ja auch schon gesagt. Das heißt, ich kenne nur, geh auf dein Zimmer, also schicke ich meinen Partner aus der Wohnung zum Beispiel. Ne? Und du sagtest auch ganz wichtig, wirklich mich mit meinem Partner auch mal hinzusetzen und über die fünf Sprachen der Liebe zu sprechen, dass jeder für sich einen Test macht oder dass wir einfach mal sagen, hör mal, liest dir diese fünf Dinge mal durch, was spricht dich an, genau, oder was hast du das Gefühl, wohin tendierst du eher, wie zeigst du deine Liebe oder hast du es in der Vergangenheit immer gezeigt? Und sagst du im schlimmsten Fall räumliche Trennung erstmal. Ne? Das ist so die letzte Möglichkeit, glaube ich, ne? Dass jeder wirklich für sich erstmal sein kann. Ne? Über eine gewisse Zeit auch wahrscheinlich auch eine Kontaktsperre, ne? Oder ist das gar nicht nötig?
Ich würde sagen, das kommt natürlich auf diese Beziehung drauf an. Also jetzt gerade jetzt bin ich gerade so voll in diese in die Sternzeichen reingerutscht, aber da will ich jetzt nicht, das ist so jetzt. Aber wenn es wirklich eine sehr dramatische Beziehung ist, die halt wirklich schon, also wenn es schon toxisch ist, würde ich auf jeden Fall sagen, so, also auf jeden Fall räumliche Trennung und Kontaktsperre. Es ist sag ich mal, harmonischen Beziehungen, wo es halt kriselt, hilft es vielleicht auch wirklich schon mal, sich hinzusetzen, wirklich ausführlich über seine Gefühle zu sprechen. Da muss es nicht mal unbedingt irgendwie jetzt eben das ehrliche Mitteilen sein, so, obwohl ich wirklich, das würde ich jedem ans Herz legen, so, selbst wenn du nicht in einer Beziehung bist, probier das mal aus. Innerhalb von einer Woche bist du so viel entspannter, auch in anderen Beziehungen so. Also da ehrliches Mitteilen heißt es von. Ich weiß es nicht. Ich schaue es noch mal gleich nach. Aber das ist auf jeden Fall was. Aber eben, du kannst dich auch einfach in einer Beziehung einfach mal gegenübersetzen und wirklich jeder darf 10 Minuten einfach über seine Gefühle sprechen so. Und das schafft schon mal eine richtig fette Verbindung. Und dann eben gucken, welche Liebessprache sprichst du? Was triggert dich? Und wirklich ganz, ganz ehrlich sein. Das Problem ist halt einfach, viele Leute. Also jetzt gerade in der spirituellen Szene voll, also da redet sowieso jeder über seine Gefühle und über seine Traumata. Aber wenn du jetzt mit jemandem zusammen bist, der jetzt nicht unbedingt so denkt und jetzt nicht unbedingt irgendwie daran arbeitet, irgendwie zu wachsen und auch irgendwie geistig irgendwie sich zu entwickeln, ist es je nachdem schwierig. Und dann würde ich schon sagen, ja, räumliche Trennung, macht euch mal Gedanken darüber, was mögt ihr denn? Mögt ihr euch überhaupt? Weil
Ja.
es gibt einen Unterschied. So, wenn du jemanden liebst oder ob du jemanden magst, so, das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. So, würdest du mit diesen Menschen, keine Ahnung, auch befreundet sein, wenn ihr kein Paar wärt, so? Was magst du an dem? Würdest du 10 Stunden mit dem im Auto sitzen, ohne dich anzustressen, so? Wüsstest du über was du mit ihm redest? So, hast du überhaupt Bock, mit ihm Zeit zu verbringen oder bist du nur mit ihm zusammen, weil du sonst alleine bist, so? Und jemanden zu lieben ist was ganz, ganz anderes, so. Natürlich. Ja, keine Ahnung, eben im Kindergarten so nach mögen kommt lieben, aber das ist nicht so. So, wenn du jemanden magst, wenn du jemanden wirklich von Grund auf magst, dann ist es auch ganz egal, ob ihr zusammen seid oder nicht. Eine Liebesbeziehung, Liebe, und lieben kannst du auch deine Mutter, mit der bist du auch nicht zusammen, blöd gesagt. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Und deswegen, ja, räumliche Trennung. Guck einfach mal, magst du diese Person überhaupt so? Guck dir in dieselbe Richtung. Ist auch super wichtig so. Ihr müsst nicht den kompletten Lebensweg, einen Weg gemeinsam gehen so. Also doch, ihr müsst einen Weg gemeinsam gehen, aber ihr dürft auch beide eure eigenen Wege haben sozusagen. Also das heißt, einen Weg, ihr solltet schon ab und zu mal irgendwie, dass sich eure Wege kreuzen, aber grundsätzlich sollte jeder auch seinen eigenen Weg haben. Aber gibt es einen Weg, den ihr miteinander geht? Und das merkt man dann, wenn man sich eben räumlich und zeitlich auch trennt. Also einfach wirklich zeitlich begrenzen. Es ist ein krasser Eingriff. Und auch wird eure Traumata triggern. Und zwar heftig. Und zwar alle beide. Und da auch euch auf jeden Fall Hilfe holen. So, ich würde mir immer Hilfe holen. So, keiner sollte heutzutage mehr ohne Mentor sein. Was ich meine, so. Also, es ist eh gut, wenn du dann jemanden hast, der dich da an die Hand nimmt und so. Am besten jemanden, der nicht aus deinem Freundeskreis oder Familienkreis kommt, die sind immer befangen. Und dann eben räumliche Trennung auf jeden Fall. Muss aber nicht immer sein. Also ich, wenn es jetzt wirklich eine recht harmonische Beziehung ist, aber da ist irgendwie die Luft raus oder ja, wir kommen irgendwie nicht zusammen so, der Streit eskaliert jetzt nicht komplett und wir liegen jetzt nicht beide irgendwie heulend in der Ecke, aber wir sind halt beide irgendwie nicht glücklich, dann reicht es auch, sich einfach mal hinzusetzen und zu gucken, so einen Masterplan zu schmieden, so wollen wir überhaupt zusammen sein und dann wirklich ganz, ganz ehrlich sein, so und mal weg von diesen Traumata, was triggert dich und wie können wir das verhindern, wollen wir das verhindern oder passen wir einfach nicht zusammen?
Genau. Was ich total schön finde auch noch, das habe ich tatsächlich mal gehört, ist, und das versuche ich mit meinem Partner jetzt auch, um die Beziehung auch regelmäßig zu reinigen quasi, ne? Dass man auch immer ins Kommunizieren kommt, ist so ein tolles Abendritual oder Schlafgehritual, dass wenn man zusammen ins Bett geht oder kurz bevor der eine ins Bett geht, vielleicht muss der eine ein bisschen, mein Freund muss zum Beispiel viel früher aufstehen als ich, der geht meist früher, ein bisschen früher ins Bett, aber da, kurz davor machen wir das, dass wir tatsächlich uns erstmal sagen, was wir schön an dem Tag fanden für uns und miteinander und was wir vielleicht nicht so gut fanden, was uns gestört hat, was uns traurig gemacht hat, enttäuscht hat, sodass wir wirklich genau wissen, wie war es. Gar nicht vorwurfsvoll, sondern einfach ganz, so wie du, ähnlich wie du sagst, ganz ehrlich ausgesprochen, wie habe ich es empfunden, dass du dich so lange nicht gemeldet hast den ganzen Tag, das hat mich schon ein bisschen gestört oder wie auch immer. Ne? Also einfach nur so, dass der Partner das einfach mal gehört hat und gar, ne, dass er sich einfach das einfach nur zu Gemüte führen kann und dann ein paar Komplimente, was fand ich total toll, was fand ich super und dann gute Nacht, so nach dem Motto. So ist man, bleibt man immer in dieser Kommunikation und dann kann sich gar nicht so viel Wut und Frust anstauen.
Finde ich super. Das finde ich ein richtig schönes Ritual, ehrlich. Also wenn man dann natürlich dabei bleibt und dann nicht drauf eingeht. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich weiß nicht, ob ihr das so macht, aber also ich könnte mir vorstellen, dass wenn man dann, wenn ich jetzt irgendwie sage, oh Gott, du warst den ganzen Tag nicht da und es hat mich so ein bisschen verletzt. Ja, aber ich bin doch nicht die ganze Zeit am Handy. Ja, muss ja auch nicht sein, aber dann mal irgendwie eine kleine Nachricht. Und dann kommst du halt voll schnell in dieses Streiten. So entstehen Streits.
Ja, einfach sprechen und fertig. Und einfach stehen lassen,
super, genau. Schön. Super schön. Finde ich toll. Ja, das ist auch, ich meine, es ist ja auch irgendwie eine Art von ehrlichem Mitteilen, oder? Also, ja. ist doch super. Oh, das ist super schön. Ich glaube, das wende ich jetzt auch. Ich schlage es mal vor. Ja, weil mein Freund stellt sich halt voll an. Ich finde, das ist so ein richtig gutes Tool, dieses ehrliche Mitteilen. Ich bin da, ich brenne dafür. Ich habe das jetzt erst entdeckt. Vielleicht schwächt es dann auch wieder ab, aber ich mache das mittlerweile jetzt auch alleine oder mit Fremden. Da gibt es so ganze Gruppen, die sich zusammentun und sich eben ehrlich mitteilen, so, weil es ist wirklich, du fühlst dich danach wie neu, richtig leer. Es ist eine Art Meditation. Und habe es halt mit meinem Freund irgendwie auch machen wollen, weil ich denke, jo, also jetzt, keine Ahnung, weil selbstverständlich triggern wir auch unsere Traumata. Wir sind beide ein crazy Soul Match und wir sind verrückt nacheinander, aber dürfen halt eben immer noch beide viel aufarbeiten, so. Und ja, er findet das ehrliche Mitteilen halt nicht so gut. Und ich kann das halt nicht nachvollziehen, warum nicht? So, hallo, das ist doch perfekt, lass uns das doch machen. So. Und deswegen, vielleicht ist es so eine abgeschwächte Version, ist vielleicht besser für ihn. Ich glaube, ich schlage ihm das mal vor. Das ist cool, jetzt hab ich heute noch was mitgenommen von hier.
Ja! Geil. Meine Liebe, ich habe jetzt soweit keine Fragen mehr. Du hast wirklich alle komplett beantwortet und ich habe so viel für mich mitgenommen, so viele tolle, wichtige Infos. Einerseits, was toxische Beziehungen sind, wie man umgehen kann, was für Möglichkeiten ich habe, mit meinem Partner umzugehen, dass ich mir Hilfe holen soll und so weiter und so fort. Räumliche Trennung eventuell im schlimmeren Fall und dass ich auf jeden Fall mit Menschen sprechen soll und dass Kommunikation tatsächlich da wie immer ein ganz wichtiges Thema ist. Aber ich finde das ganz schön mit diesen 5 Sprachen der Liebe. Das ist tatsächlich ein Konzept, das kannte ich noch nicht. Das finde ich richtig toll. Und das werde ich jetzt auf jeden Fall auch mal anwenden.
Auch super schön. Ich finde, es ist toll, sich mal damit zu beschäftigen, was mag ich eigentlich. Ja. So. Also, und das sind vor allem, also ich würde auch jedem empfehlen, so einen Test zu machen, weil ich hätte jetzt, und was ich auch glaube, wo ich mir nicht sicher bin, das ändert sich auch. Es kann auch sein, dass das sich mit deinem Leben oder mit deinen Partnerschaften ändert. Deswegen, ich würde immer mal wieder so diesen Test machen. So. Also ich weiß, dass ich den damals gemacht habe und da war es tatsächlich Zweisamkeit bei mir. Und jetzt mittlerweile ist es Körperlichkeit. Also da kann ja auch noch viel, viel kommen. Und es, nur weil du es siehst, also keiner, ich sag dir das, also keiner, der das sieht, sagt irgendwie, auch Geschenke, auf jeden Fall, ich will beschenkt werden die ganze Zeit. Es gibt so wenig Leute, die das sagen. Und mir war es auch total unangenehm, weil ich gedacht habe, nee, Gott, ich will doch nicht die ganze Zeit beschenkt werden. Und jetzt, wo ich es weiß, ist es so ein ja, immer her damit. So, ich schreibe eine Wunschliste zu meinem Geburtstag und das ist toll. Ich fühle mich großartig. So, ich fühle mich richtig geliebt. So. Und macht den Test, ehrlich, macht ihr alle den Test. Es ist manchmal auch ganz spannend, was da dabei rauskommt. Und du denkst es manchmal auch gar nicht. So. Und was ich auch noch gerne hinzufügen möchte, zum Thema Magnetismus haben wir jetzt gerade gar nichts gesagt. Aber das ist auch was super Cooles, wenn du erstmal eben, da kommt es dann auch auf deine Werte an und so weiter. Und wenn du erstmal in deinem Vibe bist, wenn du erstmal weißt, so wer du bist, wer deine Werte sind, wie cool du eigentlich bist, also was du eigentlich für eine geile Bitch bist, so, dann ziehst du auch die Leute an, die dich genauso cool und geil finden, wie du dich. Also das ist auch immer, gerade eine Partnerschaft ist immer ein Spiegel dafür, was du dir erlaubst und was du denkst, was du verdienst und was du noch aufarbeiten musst. Und natürlich aber auch Liebe, also um Gottes Willen. Beziehungen sind nicht immer toxisch, Beziehungen können auch super toll sein, so. Und das ist auch manchmal ganz, ganz wichtig. Schaut euch mal, bevor ihr irgendwie alles in den Sand setzt, schreibt euch eine Pro- und Kontraliste, so absurd oder so platt, wie sich das jetzt anhört, aber schreibt eine Pro- und Kontraliste, so was magst du wirklich an der Person so und woran könnte gearbeitet werden und dann vergleicht die Listen und dann schaut doch einfach mal und guckt mal, was da vielleicht connected und ob ihr nicht euch vielleicht nochmal neu verlieben könnt, so. Das ist auch super spannend, liebe ich.
Oh, so, das ist auch ein ganz, ganz toller Tipp, ja. Vielen, vielen Dank, meine Liebe. So vielen Dank für diese wundervolle, für deine tolle Energie auch. Du sprudelst so krass, das ist unfassbar.
Dankeschön. Ich fand es mega toll. Ich war ja super nervös. Ich habe es jetzt, bevor wir hier aufgenommen haben, schon gesagt. Und dann ging es, weil eben, ich finde, wir viben. Aber jetzt fühle ich mich auch super. Ich fühle mich sehr gut. Es war ein tolles Gespräch.
Vielen, vielen Dank, meine Liebe, von Herzen.
Dankeschön.